Das eine ist ja, dass es bei Linken immer so ist, gib mir 100 Linke und du hast 200 verschiedene Meinungen. Das ist ja auch richtig so, ne? Weil also wir wollen ja was verändern und sind überzeugt davon und setzen uns denn für das, was wir denken, ein. Deswegen ist es ja anders als bei Rechten, die wollen einfach nur Geld machen und denen ist völlig egal, wie sie da hinkommen, haben das nicht mal ein Geld. Und das ist bei uns natürlich, sind alles so Überzeugungstäter, das macht es nicht einfach. Und zuletzt war das eben lange so, dass einfach unterschiedliche Meinungen einfach in die Öffentlichkeit geblasen wurden und dadurch wusste man bei der Linken nie so richtig, hey, meinen sie jetzt A, B oder C, Hü oder Hot.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Hier ist die gute Gesellschaft und wir besprechen ja auch immer mal wieder politische Themen und Menschen aus der Politik. Und ich habe jetzt gesehen, bei den letzten Landtagswahlen, da plakatierte die Linkspartei ein Plakat, das Gregor Gysi zeigte mit einer Karl-Marx-Büste und darauf stand, seien Sie doch ehrlich, Sie würden uns vermissen. Und das stimmt. Dementsprechend mache ich mir Gedanken um die Zukunft der Linkspartei und spreche mit jemandem, der diese Zukunft formen möchte, nämlich Jan van Aken. Guten Tag.
Hallo.
Ja, Sie wollen für den Vorsitz der Linkspartei kandidieren. Wo steht denn die Linkspartei jetzt gerade so? Wie geht's der? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, es ist kompliziert.
Ja, es sieht im Moment nicht gut aus bei den Wahlergebnissen. Also ich meine, wir haben bei den ostdeutschen Landtagswahlen richtig schlecht abgeschnitten, bei der Europawahl richtig schlecht abgeschnitten. Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt gerade mit meinem Buch quer durch Deutschland am Touren und bin da in sehr vielen Kreisverbänden und ich stelle fest, es gibt viele Kreisverbände der Linken. Da ist so viel Energie, so viel Feuer, so viele junge Leute, die in den letzten Monaten eingetreten sind, was machen wollen, aktiv sind. Also deswegen glaube ich so, in der Partei steckt noch viel mehr drin, als man im Moment an den Wahlergebnissen ablesen kann.
Das ist ja gerade so ein Generationenwechsel, ne? Und damit auch so ein bisschen ein Ausrichtungswechsel. Das ist ja das, was teilweise auch von außen der Linken vorgeworfen wird, dass sie sich zu sehr mit internen Grabenkämpfen beschäftigt. Haben Sie das auch so wahrgenommen in den letzten Jahren?
Naja, das war ja nicht zu übersehen. Durch diese Absplitterung vom BSW hat sich da aber ein ganz großer Teil von erledigt, muss man einfach sagen. Aber ist ja ganz ehrlich so, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, bei den zentral wichtigen Themen, die Menschen beschäftigt haben, Klima zum Beispiel, da gab es keine klare Aussage, weil die einen Hü und die anderen Hot gesagt haben. Aber ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel hinter uns gelassen und ab jetzt können wir wieder anfangen, Vertrauen aufzubauen.
War es denn jetzt so aus Wahlergebnis sich klug, die beliebteste Politikerin praktisch so gehen zu lassen?
Naja, gehen lassen ist ein großes Wort für jemand, die eigentlich immer nur ein Interesse hatte, nämlich sich selbst und ihre Bücher zu promoten. Und,
man muss ja sagen, dass es auch parteiintern viele Anstrebungen gab. Es gab da ja mehrere Abgeordnete, die zum Beispiel eben in offenen Briefen gefordert haben, man solle Sarah Wagenknecht ausschließen. Also jetzt sozusagen so, ja nee, die ist komplett selber gegangen, ist ja nicht ganz richtig.
Nee, aber das wollte ich auch gar nicht sagen. Aber dass die in dieser Partei eigentlich keine Rolle mehr spielen kann, ist doch völlig klar. Also jemand, die ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl 2021 ein Buch veröffentlicht, wo sie drin schreibt, diese Partei ist scheiße, das weiß ich nicht, warum man so eine Frau noch in der Partei haben will, wenn sie eigentlich alles tut, um sich selbst persönlich zu promoten, die Partei aber überall schlecht zu reden. Sowas braucht kein Mensch. Und dann hat sie eben auch Positionen vertreten, sieht man jetzt ja beim BSW, sowas von rassistisch und migrationsfeindlich und was die für Dinge loslässt, das ist so derart nationalistisch. Ich finde, das hat nichts mit linker Position zu tun. Deswegen, ja, schade, dass eine charismatische Politikerin geht, aber gut, dass so eine Frau gegangen ist.
Ja, hoffen wir mal, dass es auch den Linken insofern weiterhelfen wird, dass jetzt eben diese ganze neue Energie sich da auch rein fokussiert. Sie sind ja praktisch promovierter Biologe, habe ich gelesen, und haben sich sehr viel mit dem Thema Biowaffen auseinandergesetzt, auch auf UN-Ebene. Dementsprechend ist das ja bestimmt wahnsinnig interessant, aber auch wahnsinnig schockierend für Sie, sich Entwicklungen anzugucken in den aktuellen Weltkrisen, die wir ja beobachten. Also ich glaube, in der Ukraine ist ja teilweise auch schon Phosphor eingesetzt worden. Diese immerwährende Gewalt, die uns immer umgibt, kriegen wir da überhaupt irgendwie, zumal aus deutscher Perspektive, können wir da irgendwelche Impulse setzen, dass wir da langfristig rauskommen? Oder ist das etwas, was wir als Grundzustand der Menschheit akzeptieren müssen, den Krieg?
Nö, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man tun kann. Aber jetzt erstmal muss ich mich entschuldigen, kommt natürlich mein wissenschaftlicher Nerd durch, weil Phosphor und Biowaffen ist ganz weit voneinander entfernt. Phosphor ist nicht mal eine Chemiewaffe, ist trotzdem schlimm.
Ja.
Muss ich nur kurz gerade stellen, irgendwie, da kommt dann der Naturwissenschaftler durch.
Ja,
Aber.
da bin ich ein bisschen blöd. Vielleicht können Sie mich da ein bisschen einnorden. Ich habe da die Unterscheidung nicht so. Phosphor ist eine Waffe, also Phosphor ist ein Material, das praktisch immer brennt. Wo ist denn so die Grenze zwischen Biowaffe, Chemiewaffe? Wie unterscheidet sich das?
Der Biowaffe ist alles, was lebt. Also im klassischen Fall sind das Bakterien, die krank machen. Also sie nehmen ein, was weiß ich nicht, im schlimmsten Fall ein Pockenvirus, also ein Pockenvirus, der krank macht, und den produzieren sie in großen Mengen, packen den in eine Granate und lassen ihn irgendwo explodieren und hunderttausende Menschen werden krank und stecken auch noch andere an. Also so, das ist Biowaffe, das lebt. Und Chemiewaffe lebt nicht, sondern das sind Chemikalien, die töten aufgrund ihrer giftigen Wirkung. Also ich sage mal so, TNT ist ja auch eine Chemikalie, die tötet aber dadurch, dass sie explodiert. Aber alles, was sozusagen aufgrund ihrer Giftigkeit tötet, Chlorgas zum Beispiel, klassischer Fall im Ersten Weltkrieg, wo die Menschen dann an der giftigen Wirkung sterben oder verätzen oder grauenhaft verstümmelt werden, das sind Chemiewaffen. Und Phosphor ist halt eine Feuerwaffe, die verbrennt. Deswegen ist es im engsten Sinne keine Chemiewaffe. Ist trotzdem grausam, sollte trotzdem verboten sein, ist es aber leider nicht.
Es tatsächlich nicht verboten? Gibt es nicht diese Konventionen, die besagen so, ja, nein, eigentlich ist Phosphor zumindest geächtet als Waffe?
Naja, verboten ist es, sie gezielt gegen Zivilistinnen einzusetzen. Und das sind schon mal zwei sehr eng eingeschränkte Kriterien. Also sie dürfen es gezielt gegen Kämpfer einsetzen oder aus
Okay.
Versehen gegen Zivilistinnen. Das heißt, die sitzen nur in einem ganz kleinen, engen Definitionsbereich verboten. Aber im üblichen Einsatz, also hier über Gaza zum Beispiel, wurde ja auch viel Phosphor eingesetzt, das machen die Militärs eigentlich, um den Himmel zu erleuchten. Das heißt, wenn man nachts kämpft und man will sehen, was da vor sich geht, dann schießt man diese Phosphordinger hoch und dann ist das alles tageshell erleuchtet. Aber die Dinger fallen natürlich auch auf den Boden und und lösen da auch Feuer aus oder verbrennen Menschen. Also insofern ist diese Unterscheidung zwischen ich benutze das zur Schlachtfelderleuchtung und ich treffe damit unschuldige Zivilistinnen, die ist kaum zu machen in der Realität.
Zumal man das ja wirklich nicht auskriegt, ne? Also es gibt ja viele Videos, die so zeigen, die mit Phosphor in einem Laborkontext experimentieren und dann auch zeigen, so, ich kann jetzt hier irgendwie eine Schale drüber stellen, um die Sauerstoffzufuhr zu kappen. Wenn ich die wieder hochnehme, fängt sofort wieder an zu
Ja,
brennen.
grauenvoll, ganz grauenvoll.
Geht Phosphor denn überhaupt irgendwann aus, wenn es vollständig oxidiert ist wahrscheinlich, oder?
Wenn es abgebrannt ist, ja logisch.
Ja.
Irgendwann ist alle.
Okay, ja. Aber ja, die Frage war ja, was kann Deutschland tun, um aus diesem Grundzustand Krieg, der auf der Welt zu herrschen scheint, behaupte ich jetzt mal, irgendwie wieder rauszukommen. Da waren wir, glaube ich, ausgestiegen.
Ja, super Steilvorlage. Dann kann ich jetzt gleich erstmal mein Buch promoten. Das heißt
Machen
ja
Sie das
Worte
gerne?
statt Waffen. Genau, Worte statt Waffen ist auch gerade ganz frisch rausgekommen. Und da gehe ich genau der Frage nach. Also ich habe das wirklich geschrieben, weil ich ja seit, weiß nicht, 20, 25 Jahren befasse ich mich mit Kriegen und Abrüstung und Militarisierung. Und ich habe immer gesagt, ich bin gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, ich bin gegen Waffenexporte. Aber habe mir dann immer auch die Frage gestellt, aber was dann? Ich möchte ja, ne, wenn ein Land überfallen wird, wie kann ich dem zur Seite stehen? Und wenn ich keine militärischen Mittel benutzen will, brauche ich ja Zivile. Und all die Geschichten, die ich da in den letzten 20 Jahren zusammengetragen habe, auch viele Gespräche mit Friedensforscherinnen, das habe ich in dem Buch zusammengetragen mit wahnsinnig vielen Beispielen dafür, was geht, auch mit zivilen Mitteln und was auch die Bundesregierung tun könnte, um solche Methoden zu unterstützen.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen?
Es geht sehr viel, auch sehr viel mehr. Wobei die allererste Antwort auf die Frage, was könnte Deutschland tun, ist nicht dieses oder jenes Gute zu unterstützen, sondern erstmal dieses oder jenes Schlechte zu unterlassen, weil Deutschland befördert natürlich auch ganz viel Kriege überall auf der Welt. Es fängt an mit den Waffenexporten. Die werden natürlich eingesetzt irgendwann, diese Waffen. Und wenn man sie nicht liefert, können sie nicht eingesetzt werden. Das ist schon mal, wäre der erste Schritt, das Schlechte sein zu lassen. Aber auch unsere Wirtschaftsweise. Also ich bin ja nun bekennender Schokoholic. Und bin deswegen schon häufiger mal dem Kakao auf der Spur gewesen. Und der ungerechte Welthandel mit Kakao, der hat im Jahr 2000 zum Beispiel einen ganz schlimmen Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste losgetreten.
Ja, das ist sowieso wahnsinnig, wie viel Leid auf der Welt entstanden ist durch die westliche Konsumwut. Erinnern wir uns nur an die Herkunft des Begriffs Bananenrepublik. Das ist also so absurd zu überlegen, was für, also was, dass ganze Bevölkerungen in Militärjuntas gestürzt wurden und in Bürgerkriege, einfach um ein Bedürfnis zu befriedigen von Leuten, die halt was essen wollten. Das ist
Ja,
also.
das ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel habe ich auch in dem Buch. Das ist nämlich Guatemala. Und da sollte endlich die unfassbare soziale Ungerechtigkeit, wir reden jetzt über Anfang der 50er Jahre, sollte bekämpft werden durch eine Landreform. Und dazu sollten die großen Landbesitzer nur den Teil ihres Landes verkaufen, den sie nicht bearbeitet haben. Es ging nicht um Enteignen, das war, ging um Verkaufen und nur das, was sie eh nicht bearbeiten. Und trotzdem hat die amerikanische Company, denen das gehörte, die heißt heute Chiquita übrigens, kennt man immer noch als Banane, hat daraufhin sozusagen bei der US-Regierung protestiert und der CIA hat einen Putsch geplant und danach hatten wir 50 Jahre Bürgerkrieg in Guatemala, nur weil scheiß Chiquita ihr ungenutztes Land nicht verkaufen wollte.
Das ist ja regelrecht absurd. Es gibt da ja auch, und das hing ja auch viel zusammen mit einer Propagandakampagne, die gestartet wurde von unter anderem unter Ägide von Edward Bernays, der ja als der Erfinder der modernen Propaganda gilt, der da ja mächtig mitgetrommelt hat. Also es war eine absolut absurde Lage. Nun ist es ja so, dass es jahrelang, also jetzt 2 Jahre lang, sehr verpönt war für ja, die Diplomatie und vielleicht auch den Pazifismus einzustehen. Es gab da ja Leute, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer auch als linke Speaker bezeichnet werden, die das Wort Lumpenpazifismus geprägt haben. Und heutzutage sagt selbst ein André Melnik, dass Deutschland sich mehr mit Diplomatie beschäftigen müsste und mehr sich dafür einsetzen müsste, dass es Verhandlungen gibt, auch mit Einbezug von Russland bei einer weiteren Friedenskonferenz. Ist es so, dass man, also kann man generell konstatieren, dass man nur uns Linken, uns Herzlinken oft Unrecht tut, weil uns die Geschichte ja am Ende dann doch meist recht gibt?
Das ist oft so. Da muss man mit leben. Ich denke nur an Afghanistan. Also war ja ein paar Jahre im Bundestag. Und immer, wenn ich dann gegen den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan geredet habe, kam immer, wollen Sie denn die armen afghanischen Mädchen alleine lassen? Wollen Sie dieses und jenes? Und ich immer gesagt habe, nee, will ich nicht, aber die Methode, die Sie anwenden, ist falsch. Und nach 20 Jahren ist dann die Bundeswehr da raus. Und mittlerweile sind sich alle einig, dass das so natürlich nie hätte funktionieren können. Ich sage mal, hätten Sie mal auf uns Linke gehört.
Andererseits muss man ja auch sagen, die Art und Weise, wie die Bundeswehr dann da sang- und klanglos abgezogen ist, ist ja auch viel kritisiert worden. Also das ist ja auch nicht ganz ideal gelaufen, insbesondere wenn wir jetzt darüber nachdenken, was mit den dortigen Helfern der Bundeswehr dann geschah und dass die dann eben nicht die Hilfe erhalten haben, die sie vielleicht benötigt hätten.
Ganz schlimm, wie es gelaufen ist, muss ich auch sagen. Da hat auch die Linke im Bundestag damals keine rühmliche Rolle abgegeben, weil ich finde, bei der Evakuierung dafür den Bundeswehr einzusetzen, das wäre der einzige Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, in den ganzen 20 Jahren, in diesem einen Moment hätte ich es mal richtig gefunden, dass die Bundeswehr das macht, fertig. Und dass denn da nun auch die Linke gegengestimmt hat, oder zum Teil, einige haben ja nur dagegen gestimmt, das fand ich total daneben. Aber ich sag mal, nur weil man 20 Jahre lang falsch im Land ist, muss man nicht auch noch falsch wieder abziehen. Das hätte man wenigstens richtig machen können.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Es ist ja generell eine Frage, wenn man sich mit der Politik beschäftigt, ist ja immer die Rede von der Realpolitik. Das Wort Realpolitik wird meistens dann herbeizitiert, wenn es darum geht, dass man jetzt die eigenen Prinzipien aufgeben muss und das irgendwie schön erklären will. Das machen die Grünen ja zum Beispiel sehr gerne. Wenn Sie jetzt so sich Ihre aktive Zeit in der Politik anschauen, gibt es da Prinzipien, die gleich geblieben sind und wo haben Sie vielleicht Ihre Meinung geändert?
Also meine Grundprinzipien sind wirklich gleich geblieben, aber für mich ist Realpolitik eben auch kein Schimpfwort und nichts Negatives. Also ich finde, grüne Realpolitik, das haben Sie wunderbar gesagt, grüne Realpolitik ist oft Prinzipien aufzugeben, das muss es aber nicht heißen. Für mich heißt Realpolitik, ich muss in der Wirklichkeit geerdet sein. Wie gesagt, jetzt bei der Ukraine einfach nur Frieden, Frieden zu rufen, das reicht mir nicht. Ne? Man muss sich die Realitäten anschauen und auf der Basis der Realitäten überlegen, was ist meine Vision. Da kann man dann auch mal 3, 4, 5 Schritte weiterdenken als die meisten anderen und da eine Vision entwickeln. Aber sie muss für mich immer in der Realität geerdet sein, weil sonst ist es Spinnerei. So. Aber was ich an meinen Prinzipien geändert habe, im Detail dann ganz oft. Also zum Beispiel beim Schreiben des Buches jetzt habe ich meine Position zu Blauhelm nochmal verändert an einzelnen Punkten oder klarer bekommen, dass ich wirklich so sicher bin, dass diese
klassischen Blauhelme, wie sie auf Zypern unterwegs sind, total gut finde. Aber alles, was mit einem robusten Mandat unterwegs ist, auf jeden Fall schlecht finde. Ich kann das mittlerweile auch gut begründen. Das hätte ich vor 5 Jahren noch nicht so gekonnt und hätte es auch noch nicht so klar gesagt. Also klar, im Detail lernt man immer dazu. Wer dazu nicht bereit ist, hat eh schon verloren.
Wie blicken Sie heute so auf gewisse, nun ja, Aktionen während Ihrer politischen Zeit, zum Beispiel 2012, dieses Schottern am Castortransport?
Ja, war doch richtig. Also, das ist in diesem Land bewegt sich nur etwas, wenn es Druck von unten gibt. Und also das gilt auch für Parteien. Selbst wenn die Linke mitregieren würde, richtig was verändern kann sie dann, wenn es Druck von unten gibt, den man dann mitnehmen kann. So, und das gilt für die anderen Parteien genauso. Also nur da, wo die Großteil der Bevölkerung sich mobilisiert, was tut und macht. Und deswegen, also wir hatten niemals einen Atomausstieg gehabt ohne 40 Jahre Anti-AKW-Bewegung. Und diese ganze Schotterngeschichte im Wendland war notwendig, damit wir den Atomausstieg kriegen. Und deswegen war es richtig, auch wenn es teuer war für mich am Ende.
Ja, 15 Tagessätze zu je 150 €, das ist eine Menge Holz.
Ja, aber hat sich gelohnt, finde ich. Die AKW sind abgeschaltet.
Sind Sie jetzt irgendwie, gelten Sie als vorbestraft?
Nein, glaube ich nicht. Ich weiß das nicht. Es gibt ja dann immer so Grenzen und dann wird es aber nach ein paar Jahren gestrichen. Ab 15 Tagessätzen wird es wahrscheinlich auch eingetragen und dann irgendwann gelöscht. Ich weiß es aber nicht. Ist aber nicht meine einzige Verurteilung.
Was haben Sie denn noch so auf dem Kerbholz? Jetzt, wenn Sie Linken-Vorsitzender werden wollen, dann müssen wir jetzt mal alles auch auf den Tisch packen.
Naja, ich bin schon mal für eine Greenpeace-Aktion war das verurteilt worden. Ich habe ja bei Greenpeace gearbeitet und da hatten wir so eine Aktion im Hamburger Hafen gegen einen riesigen Frachter aus den USA, der bis oben in voll mit genmanipuliertem Mais war. Den haben wir blockiert und da bin ich dann auch verknackt worden irgendwie, weil ich da mit im Führerhaus saß und die wussten nicht, ob ich nun das Schiff gesteuert habe oder nicht und deswegen bin ich da auch mit verurteilt worden.
Genmanipulierter Mais ist ja ein interessantes Thema, weil es ist ja das eine, sowas Gen zu manipulieren, das ist ein bisschen praktisch mehr nach den Bedürfnissen der Bauern wächst und es ist was anderes, das irgendwie mit Pestiziden zu besprühen. Was genau war da denn was ist da Ihr konkretes Problem mit? Weil man kann ja eigentlich sagen, Moment, wenn wir das doch so innovieren können und innoviert bekommen, dass wir da mehr Menschen satt machen können für weniger Geld, ist doch wunderbar.
Genau, es gibt kein einziges Beispiel, wo man mit Hilfe der Gentechnik mehr Menschen für weniger Geld satt bekommt. Kenne ich kein einziges. So, sondern das, was es auf dem Markt gibt, ist das, was die großen Saatgutkonzerne hergestellt haben. Und das nützt ausschließlich ihren Pestizidverkäufen und ihren Maissaatgutverkäufen und sonst gar nichts. Das hat nichts mit Ökologie, nichts mit Nachhaltigkeit, nichts mit Welternährung zu tun, sondern das ist einfach der Versuch, mit Hilfe einer neuen Technologie noch mehr Geld zu machen für die Saatgutkonzerne. Und also das Ding ist, es gibt immer so viele Beispiele dafür, was man denn alles Tolles mit der Gentechnik machen könnte. Das ist alles Theorie. Gemacht worden wurde nur das, was den Saatgutkonzernen noch mehr Geld bringt. Fertig.
Fair enough. Jetzt war es ja auch so, zum Beispiel, während der Europawahl Carola Rackete, eine der Spitzenkandidatinnen, gesagt hat, sie wünscht sich für die Linke eine Verbindung zur Bewegung, auch auf Europaebene. Also sie wollte dann eben auch mit so NGOs und eben Bürgerbewegungen arbeiten. Und das ist ja auch das, was bei Ihnen so durchklingt. Was ist denn da die Perspektive? Was könnten Sie sich da vorstellen? Gibt es da konkrete Player, wo Sie sagen, so, hey, hier könnte sich ein Anschluss finden lassen, weil wir sehen ja zum Beispiel auch auf EU-Ebene, zur Not gründet die letzte Generation eben eine eigene Partei, die dann da antritt.
Also auf allen Ebenen. Das fängt damit an, dass wir in Stadtteilen, wo sich Mieterinnen wehren gegen ihre Vermieter, gegen Mieterhöhungen oder gegen falsche Heizkostenrechnungen, dass wir mit diesen Mieterinitiativen zusammenarbeiten. Gerade wunderbares Beispiel in München, ne? Da hat mithilfe der Linken konnte eine Mieterinitiative irgendwie wahnsinnig viel Geld, also es waren teilweise Tausende pro Mieterin, zurückholen, weil da der Wohnungskonzern einfach falsch abgerechnet hat, bis hin zu global. Also wir bereiten gerade global eine Abrüstungskampagne vor. Da sind wir mit internationalen NGOs weltweit unterwegs und bauen gerade ein globales Netzwerk auf, um gemeinsam für Abrüstung zu kämpfen. Also völlig egal, auf welcher Ebene, zu welchem Thema, wir als Linke verstehen uns immer als Teil des Parlaments und Teil der Bewegung außerhalb und nur im Zusammenspiel kann man überhaupt was verändern.
Ja, dieses Mietenthema ist ja eines der großen gesellschaftlichen Probleme. Ich habe Sie da jetzt auch vor einer Weile bei Markus Lanz gesehen, wo es unter anderem um die Frage ging, ob Migration irgendwas mit diesem Problem zu tun hat, was natürlich vollkommener Blödsinn ist. ich finde das so spannend, dass da immer ein Schuldiger gesucht werden muss, auf den man dann mit dem Finger zeigen kann, anstatt dass man dann tatsächlich produktive Lösungen anbietet. Denn gerade hier in Berlin, wo ich wohne, ist ja die Situation auch horrend. Also Leute stehen Schlange für eine Wohnungsbesichtigung in Charlottenburg von einer Einzimmerwohnung für 1.000 € auf 30 Quadratmeter. Nun kann man natürlich sagen, so, also die beste Lösung, wenn man Wohnungsmangel hat, ist bauen. Ist es damit getan oder muss man auch sagen, so, nee, wir können hier privaten Unternehmern, die sich hier einkaufen, nicht komplett die Gewalt überlassen, irgendwie da Preise in die Höhe zu treiben? Und gibt es ein Grundrecht auf Wohnen?
Ich finde ja. Ich finde, es gibt ein Grundrecht auf Wohnen. Also ich finde, das ist Teil der Daseinsvorsorge, was Menschen brauchen, um überhaupt zu existieren. Und damit sollte man niemals Gewinne machen dürfen. So, und deswegen finde ich auch, muss es jetzt Wege endlich geben, diese horrenden Gewinne, die Menschen machen auf dem Wohnungsmarkt, die einzuschränken. Und da sind wir gerade am Prüfen, auch juristisch am Prüfen und nochmal verschiedene Konzepte zu entwickeln. Das Grundmodell Mietendeckel gibt es ja. Mir reicht es eigentlich nicht, weil die Mieten sind unendlich viel zu hoch jetzt schon und die da einzufrieren wäre falsch. Man muss sie eigentlich wieder zum Sinken bringen. Und das andere, was aber auch dazu gehört, ist sowas, das wäre dann fast schon eine sozialistische Vision. Wie wollen wir eigentlich auf Dauer mit unserem Grund und Boden umgehen? Weil das ist nun mal eine wirklich begrenzte Ressource. Die Erde dehnt sich nicht aus. So, und deswegen finde ich, dass Grund und Boden eigentlich immer in Gemeinschaftshand gehört. Also diese immer weitergehende Privatisierung von Grund und Boden finde ich total falsch. Keine Kommune, kein Land, kein Bund dürfte jemals wieder auch nur ein Quadratzentimeter Boden verkaufen, sondern es muss alles in Erbpacht vergeben werden. Und im Gegenteil, die sollten versuchen, Grund und Boden wieder zurückzuholen. Da mit Grund und Boden, weil es so eine beschränkte Ressource ist, die alle Menschen brauchen, darf niemand private Gewinne machen.
Jetzt haben wir so einen kleinen Rundumschlag über so, ne, die politischen Positionen und Perspektiven gemacht. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen in Ihre Biografie reingehen. Sie sind ja praktisch Arbeiterkind, kann man das so sagen? Sekretärin, Werkzeugmacher.
Genau, ja. Woher wissen Sie das?
Ich habe ein bisschen mich belesen natürlich. Und wie war das, was war das für ein Aufwachsen? War das ein Aufwachsen, in dem man zum Beispiel auch mit gelegentlichen Existenzängsten konfrontiert war, oder war das ein auskömmliches Aufwachsen? Wie war das?
Das war auskömmlich. Also erst hatte nur mein Vater gearbeitet, dann hat meine Mutter relativ bald auch halbtags angefangen zu arbeiten. Das war immer auskömmlich. Es war nie viel da, so, aber so. Und als ich dann zum ersten Mal Lust hatte, Fußball zu spielen in Vereinen, dann brauchte ich Fußballschuhe. Das war dann schon eine große Hürde. Und will man sich die jetzt wirklich leisten, weil man ja gar nicht weiß, ob der Junge nach zweimal das dann doch noch weitermachen will. Aber es war immer auskömmlich und wir hatten immer gut zu essen und haben gut gewohnt. Also das fand ich das Problem.
Und wann begann die Politisierung? Also ich habe da neulich mit jemandem drüber gesprochen, der dann so sagte, so ab irgendeinem Punkt hatte er dann realisiert, dieses Aufstiegsversprechen kann nicht mehr gehalten werden. Und dann hatte er so gemerkt, so kleinen Moment, was ist denn da los? Warum ist da so ein, warum funktioniert das nicht so ganz? Wie war das bei Ihnen?
Also ich hätte weder mit 12 noch mit 16 noch mit 20 das Wort Aufstiegsversprechen irgendwie formulieren können. Keine Ahnung, was das ist. Nee, das ist, ich kann es gar nicht sagen. Muss dazu wissen, meine Mutter war sehr streng katholisch, aber so streng katholisch, dass sie das richtig ernst genommen hat. Und da ist natürlich das Christentum eigentlich auch, hat ja so einen sozialistischen Kern, also diese totale Gerechtigkeit und so. Das heißt, wir sind mit diesen Werten aufgewachsen, die im Grunde genommen sozialistisch sind, auch wenn das damals katholisch und erzkonservativ galt. Aber es ist sehr, sehr große Parallelen. Und dadurch war ich schon früh auch Klassensprecher und sowas. Also das war so eine Selbstverständlichkeit, sich einzusetzen für andere, ohne dass ich das politisch nennen würde. Und so richtig politisiert bin ich dann, glaube ich, so mit 16. Das fing dann mit der Anti-AKW-Bewegung und Jugendzentrum an. Ich meine, ich bin am Stadtrand von Hamburg aufgewachsen. Das Jugendzentrum war natürlich dann im Nachbarort, weil im Arbeiterort gibt es sowas nicht, aber im Nachbarort, wo dann auch das Gymnasium war und so weiter und der S-Bahn-Anschluss, da gab es natürlich auch ein autonomes Jugendzentrum und von da aus ist man dann zu den Brockdorf-Demonstrationen gefahren und so.
Ja, so ein autonomes Jugendzentrum, das ist ja auch, das hat ja auch so eine gewisse Romantik, ne? Da findet dann ja auch gerne, finden da Konzerte statt irgendwie und man lernt sich kennen so. Und da ist ja die Politisierung irgendwie eingebettet in einen, ja, eigentlich Lebensstil, kann man sagen.
Ja, genau so war das. Wir reden jetzt hier über Ende der 70er Jahre, lange Haare, wurde gekifft und so, klar, das gehörte alles zusammen. Und man hat zusammen auch den Kriegsdienst verweigert. Das darf man nicht unterschätzen. Das war natürlich für viele denn eine Entscheidung, die große Mehrheit auch in der Klasse. Und da alle im Jugendzentrum sowieso haben den Kriegsdienst verweigert, sich gegenseitig trainiert und so. Also das ist dann so die Politisierung gewesen.
Sind Sie denn, also es gibt ja Leute, die im Versuch, den Kriegsdienst zu verweigern, ja wirklich große Hürden auf sich genommen haben. Wie lief das bei Ihnen? Kamen Sie da relativ gut raus? Was war Ihre Ausrede?
Naja, das war ganz gut. Es gab da eben diese Trainings. Ne? Da haben dann wirklich welche, die das schon hinter sich hatten. Und da habe ich erst hinterher verstanden, die waren in irgendeiner dieser kommunistischen Gruppen organisiert und haben das dann angeboten, um die jungen Männer da zu trainieren. Und das hat total geholfen. Die haben uns von vornherein gesagt, was man sagen darf, was man nicht sagen kann, welche scheiß Fragen kommen und wie man auf diese dummen Fragen vernünftig antwortet und haben uns auch gesagt, was in den Text rein muss. Und genauso habe ich es gemacht und so hat es geklappt. Es war relativ simpel, also war ein Rezept, dem man einfach nur folgen musste.
Wie haben Sie denn, das war ja dann praktisch schon in Ihrer zunehmend politischer werdenden Zeit, geblickt auf so Dinge wie zum Beispiel die RAF oder die Geschichte der DDR, was ja dann praktisch so, was ja heute immer so in Verbindung gebracht wird, entweder mit, wie, was Sie vorhin erwähnt haben, Sozialismus oder mit linkem Gedankengut, da wird ja immer mit dem Extrem argumentiert. Wie haben Sie da in dieser Zeit darauf geblickt?
Nee, RAF war ja nicht meine Generation, das war ja davor, so, ne, das war das immer so ein bisschen aus der Entfernung und so aus den Medien. Und DDR ist ganz spannend. Also, ich hatte dazu eigentlich überhaupt gar kein Gefühl und keine Meinung. Klang immer ein bisschen spießig. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, da gab es natürlich den MSB Spartakus. Das war sozusagen die Studierendenorganisation der DKP. Und die haben mich immer umworben und haben mich dann mal eingeladen auf eine Delegationsreise in die DDR. Da waren wir dann mit Studierenden, alle so erstes, zweites Semester in Warnemünde, glaube ich. Haben die alles gemacht, um mich sozusagen in ihren Verein da reinzubekommen. Haben sie nie geschafft. So, und das fand ich total spannend. Da habe ich dann auch Leute getroffen, mein Alter und die so ähnlich drauf waren. Und die galten da dann aber alle als Linksabweichler sozusagen. Und da war mir so klar, naja, gut, mit dem System will ich nicht viel zu tun haben.
Und als dann die Mauer ja fiel und es dann irgendwann, wann sind Sie eingetreten in die Partei?
Ach, viel, viel später. Ich habe jahrzehntelang Politik ohne Partei gemacht. Ich brauchte das nicht so richtig. Also ich war dann eher in sozialen Bewegungen unterwegs, habe bei Greenpeace gearbeitet, whatsoever. Eingetreten bin ich ja in die Linke erst 2007.
Das war also dann schon, als Ihnen klar war, so, okay, gut, das ist hier eine Partei, die auch eine gewisse Ostverbindung hat. Hat das für Sie eine Rolle gespielt? War das für Sie so ein Vereinigungsprojekt oder
Nee,
wie haben
gar
Sie
nicht.
das? Nee.
Gar nicht. Nee. Das ist ja das Schlimme, dass man als gelernter Wessi eigentlich ja überhaupt keine Verbindung zum Osten hat. Also klar, ich bin ja direkt nach dem Mauerfall, wir waren eben auch aktiv mit so einer Gentechnikgruppe, dann sind wir sofort rüber nach Ostberlin, haben da auch Öko-Gruppen getroffen und so. Das heißt, die Verbindung haben wir schon gesucht, aber ansonsten so gesamtgesellschaftlich war für mich dieses Ost-West-Wiedervereinigung. Ich meine, wenn man in Hamburg lebt, dann spielte das keine Rolle. Für ein paar Jahre sahen wir plötzlich Trabis auf den Straßen, dann waren die weg. Das war ja ganz im Ernst das Einzige, was man mitbekommen hat. Was ganz schlimm ist, weil wenn ich jetzt mit meinen Genossinnen und Freunden im Osten rede, die mussten ja wirklich ihr Leben komplett umstellen, die mussten jahrelang den Westen lernen sozusagen und verstehen, weil das alles sozusagen denn das beherrschende System wurde. Für uns im Westen war das ja total easy, also wir mussten gar nichts tun und deswegen war auch die Linke für mich nicht sowas wie ein Vereinigungsprojekt. Solche Fragen stellten sich mir gar nicht. Nee, für mich war das zum ersten Mal eine Partei, die man wählen konnte. So. Also vorher gab es das nicht so richtig. Die Grünen waren mir immer zu unsozial. Also Leute wie meine Eltern, für die haben die Grünen sich nie interessiert. Die wollte ich nie wählen. Und DKP war nun echt so ein Sektenverein, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Und als die Linke sich dann gegründet hat, war das zum ersten Mal, wo ich dachte, jo, das sind soziale Positionen, mit denen ich leben kann. Das sind gute ökologische Positionen, internationalistische. Das könnte jetzt mal richtig sein.
Es wird ja immer affektiv, wenn das Thema aufkommt, dann so gesagt, ja, das ist die SED-Nachfolgepartei. Und ist also insofern, wie können Sie das als jemand, der in dem Laden drin ist, wie beobachten Sie das? Blicken Sie sich da um und denken sich, ah, guck mal, das sind die alten Zonengenossen oder wie ist das?
Naja, erstmal SED-Nachfolgepartei stimmt ja insofern nicht, weil das wäre für mich auch Voraussetzung. Die haben sich ja schon Anfang der 90er Jahre die PDS vom Stalinismus als System absolut distanziert. So, das ist, also die haben gebrochen auch mit Teilen dieser Geschichte. Und das andere ist das tatsächlich so. Also wenn ich jetzt im Osten unterwegs bin und Veranstaltungen habe, natürlich sind da viele alte Genossinnen und Genossen, die waren früher auch in der SED, aber viele von denen waren ja die, die auch in der Opposition waren. Nicht alle, ne? Es waren auch einige, die haben sozusagen, für die war klar, sie können jetzt Karriere machen in der DDR und dann kam die Wende und da gab es einen totalen Karriereknick. Aber das sind, ich finde das immer total produktive Gespräche, weil also die sind ganz wenige, die da drunter sind und das verklären, sondern die irgendwie sehr genau benennen können, was haben Sie sich damals 89, 90 von der Wende erhofft? Und dann wurde aus der Wende ja leider eine Übernahme durch die BRD.
Ja.
Aber nee, man merkt das schon, das lebt da auch noch weiter. Also eine völlig andere Art von Kultur und Herangehensweise an Politik unter den älteren Genossinnen, wobei auch im Osten jetzt natürlich der Generationswechsel zuschlägt.
Ja. Sie haben ja dann, Sie waren, glaube ich, insgesamt 8 Jahre im Bundestag, ne? Jetzt kann man ja sagen, für so ein langes, auch politisches Leben, wie Sie das haben, ist das gar nicht mal so lange.
Nö, aber ich meine, ich habe vorher, glaube ich, nie einen Job länger als 3 Jahre gemacht. Deswegen waren
Gut,
8
ja.
Jahre schon ziemlich lang. Und ich bin ja bis heute absolut für Mandatszeitbegrenzung. Ich finde, gerade als Linke muss man auch auf jeder Ebene zeigen, dass man nicht eine Partei wie alle anderen ist, sondern dass man das, also ich habe das gemacht, um politisch was zu verändern und nicht als Karriereweg. Und ich glaube, das muss man nach außen demonstrieren. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir eine Mandatszeitbegrenzung bekommen, um allen klarzumachen, die machen das nicht für sich, sondern
Ja.
die machen das für eine Veränderung.
Ja, das ist ja auch das Ding, ne? Wenn man diese Berufspolitiker hat, die dann irgendwann völlig vergessen, wofür sie da sitzen, sondern ihnen wichtig ist, dass sie weiterhin dort sitzen. Und dann irgendwie Jahrzehnte und Jahrzehnte im Bundestag zu verbringen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das der Seele sonderlich gut tut.
Nee, gar nicht, gar nicht. Das ist, und natürlich verändert das einen auch. Ich meine, jeder Job verändert einen, das ist ja logisch, kennen wir alle. Und wenn man dann zu lange im Bundestag ist, dann wird man irgendwann Abgeordneter und redet und denkt nur noch wie ein Abgeordneter und das ist nicht gut.
Was war Ihr Fazit nach diesen 8 Jahren, die Sie dort verbracht haben?
Also erstmal war ich ja schon gleich am Anfang total überrascht, dass es wirklich Sinn macht, ins Parlament zu gehen. Also wie gesagt, ich war 30 Jahre politisch außerparlamentarisch unterwegs. Aber den Einfluss auf die Diskurse, die man da hat, der ist unglaublich. Also das hätte ich nie gedacht. Dann steht man da und gibt dann Interviews vor ein paar Kameras und dann senden die das am Abend in der Tagesschau. Ich weiß, bei Greenpeace, das war sehr selten, dass man das mal in der Tagesschau geschafft hat. Und da, ne, das ist ja nur ein Indikator dafür, dass man schafft, auch Debatten zu beeinflussen. Und das war also relativ einfach im Bundestag sozusagen da Einfluss auf die öffentlichen Debatten zu nehmen. Also mein Steckenpferd war ja damals die Waffenexporte und ich glaube, wir haben da einen großen Anteil dran, dass das zu einer richtig großen Diskussion in Deutschland wurde. Also das macht Sinn im Bundestag. Und das Zweite eben dieses, ob ich nun mitregiere oder nicht, man kann auch ohne selbst in der Regierung zu sein ganz schön viel verändern durch diese Kontrollfunktion, diese unendlich vielen Anfragen, die wir geschrieben haben, immer dahin, wo es wehtut, neue Skandale aufgedeckt und so weiter. Also da kann man auch eine Regierung ziemlich unter Druck setzen, dass sie bestimmte Dinge sein lässt, die sie gerne hätten, aber die man damit verhindert oder umgekehrt. Also das ist schon wirklich viel einflussreicher, als ich das gedacht habe.
Wenn ich mir so angucke, was so ihr Lebensweg ist, ne, da haben Sie ja dann primär eben für internationale Organisationen gearbeitet. Sie waren zum Beispiel zwischenzeitlich auch bei der WHO. Greenpeace haben Sie erwähnt, diverse andere Projekte. Gab es auch mal so einen Job, wo Sie einfach im Büro gesessen
Bei der UNO.
haben?
Nee, tatsächlich. Also ich war ja als Biowaffeninspektor größtenteils in New York, da im Hauptgebäude da am East River. Und da waren die eigentlichen Inspektionen, das war ja die Biowaffeninspekteure für den Irak. Die Inspektionen waren vorbei, weil die Amis dann 2003 eingefallen sind in den Irak. Und dann habe ich da ja hauptsächlich die Auswertung gehabt, ne? Und rückblickend, Lessons learned, was kann man aus den Erfahrungen lernen, nächstes Mal besser machen und so. Ich glaube, das war mein einziger 9-to-5-Job, den ich in meinem Leben hatte bei der UNO.
Und Sie sind ja mittlerweile, kann, sagen wir es mal, Sie sind Anfang 60 und haben trotzdem so nach wie vor dieses Bedürfnis, so viel unterwegs zu sein. Was haben Sie zum Beispiel bei der WHO gemacht?
Ja, das hing auch mit den Biowaffen zusammen. Und zwar, also die WHO darf und soll sich auch aus meiner Sicht auch absolut nicht in solche politischen Fragen und heiklen politischen Fragen wie Biowaffen einmischen. Das geht nicht. Die müssen als Gesundheitsunterstützer immer neutral sein, damit sie auch dann nicht gleich irgendwo angegriffen werden. Und auf der anderen Seite ist völlig klar, wenn es irgendwo einen Biowaffenangriff gibt, dann heißt das ja, dass da Krankheiten entstehen und Menschen krank werden und die Erstversorgung wird dann wahrscheinlich von der WHO unterstützt. Und deswegen gab es immer eine kleine Einheit bei der WHO, die sich mit Bio- und Chemiewaffen beschäftigt und auch mit der Frage, naja, wie erkenne ich das auch? Was ist dann zu tun? Wie muss man denn die Leute oder auch die Länder vor Ort unterstützen? Was darf man nicht machen und so? Halt immer diese heikle Balance zwischen Gesundheitsversorgung, ja, bloß aber nicht politisch einmischen, weil sicherheitspolitische Fragen sind dann gleich so heikel, dass es die ganze WHO wieder beeinträchtigen könnte. Und das war mein Job, damit so einer ganz kleinen Gruppe da sozusagen Standardprozeduren zu entwickeln und Trainings zu machen und so.
Sie waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da, aber wie haben Sie denn die WHO während der Corona-Pandemie beobachtet? Ist es da gelungen, dass diese Trennung aufrechterhalten wurde zwischen politischen Entscheidungen und Entscheidungen im Sinne der Gesundheit?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden zwischen der WHO als Organisation und dann ist natürlich die WHO, die geleitet wird von, ich weiß nicht, 190 Staaten. Ne? Das gibt ja dann einmal die World Health Assembly einmal im Jahr. Da sind ja dann die Staaten, die dort vor Ort sind und die politischen Entscheidungen treffen. So. Und die sind natürlich hochpolitisch gewesen. Die WHO hat sich da halbwegs gut durchmanövriert, aber natürlich sind auch Fehler passiert. Aber ganz ehrlich, ich habe da tatsächlich bis zum 31.12.2020 Nee, 2019 gearbeitet.
Und dann
Und dann habe ich,
Februar
naja,
2020 ungefähr.
ich habe schon am 2. Januar, da war ich noch im Verteiler, am 2. Januar habe ich dann in dem täglichen Bulletin, was da kam über Infektion, stand gleich an Nummer 1 irgendwie 54 Lungeninfektionen in China. Und ich dachte, warum steht das auf Platz 1 des Bulletins? Hä? Es findet gerade Ebola hier statt und da statt. Was ist da passiert in China? Und ich glaube, diese Alarmglocken, die sind gleich schon am 1., 2. Januar überall in der WHO hochgegangen. Das heißt, die haben ganz, ganz schnell, war allen klar, da passieren Dinge. Aber man ist natürlich als WHO, weil man eine Organisation der Vereinten Nationen ist, ist man immer auf die Staaten, von den Staaten abhängig. Und das war damals ein bisschen das Problem, dass man eben erstmal die Erlaubnis brauchte, da überhaupt Untersuchungen zu machen und erstmal an die Fakten ranzukommen. Deswegen zog sich das alles. Aber wie gesagt, schon am 2. Januar klingelten bei der WHO alle Alarmglocken und da dachte ich, guter Verein. Die haben es echt sehr viel früher gemerkt als alle anderen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 18.10. bringen Serdar Sumuncu und ich unseren Podcast Boy Group zurück. Live auf der Bühne in den Wühlmäusen in Berlin. Zwischen Deep und Dirty Talk, Politik und Polemik, Gesellschaft und Gossip nehmen wir das Publikum mit auf einen Parforce-Ritt durch das Weltgeschehen. Boy Group. Make Podcast Sexy Again. Live in den Wühlmäusen am 18. Oktober 2024. Infos und Tickets findet ihr in den Shownotes. Es wird ja jetzt gerade, das bekomme ich gerade so ein bisschen mit, vielerorts die große Aufarbeitung gefordert. Und es wird ja dann immer einem sogenannten linken Mainstream nachgesagt, sich ungebührlich verhalten zu haben gegenüber Leuten, die zum Beispiel sich nicht gegen Corona haben impfen lassen. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres die Veröffentlichung der sogenannten RKI-Files. Wie blicken Sie politisch rückblickend auf diese Zeit, auch aus Perspektive eines linken Idealisten, der sich eben für diese Gerechtigkeit interessiert? Und hier stehen nun Leute, die sagen, wir sind damals ungerecht behandelt worden.
Also, ich glaube, rückblickend muss man sagen, dass ich persönlich da auch in einigen Punkten zu rigide war. Und insgesamt, und ich war, glaube ich, schon nicht so rigide wie viele andere. Und jetzt außerhalb der Linken auch insgesamt gesamtgesellschaftlich. Das war ja plötzlich eine Absolutheit, in der es nur noch Schwarz-Weiß gab und wo dann auch wirklich die extremsten Dinge mit Brutalität durchgezogen wurden, wo ich immer dachte, Leute, jetzt lasst mal 5 Grade sein, das hat auch mit Biologie nichts mehr zu tun, was hier gerade gemacht wird. Und diese Rigidität, die da so schnell Einzug gehalten hat, die lässt sich natürlich erklären mit Angst. So, also das ist natürlich klar, so eine Pandemie, muss ich auch sagen, wir haben Glück gehabt jetzt mit Corona, dass es dann relativ schnell diese Mutation gab, die weniger krankheitserregend ist, die war dann noch ansteckender, deswegen hat sie sich ganz schnell durchgesetzt, aber dadurch sind die Krankheitsverläufe doch deutlich besser gewesen als noch bei den ersten Variationen, die unterwegs waren. Da haben wir Glück gehabt. Aber sowas kann ja auch in die andere Richtung gehen. Und dann wären am Ende vielleicht wirklich Hunderte Millionen gestorben.
Ist das so, dass das auch in die andere Richtung gehen kann? Also ich bekomme das immer so mit, also wenn man sich das so anguckt in der Geschichte, so, die Varianten, die sich durchsetzen, sind die, die ihren Wirt nicht mehr umbringen, aber eben sich leichter verbreiten. Was ja auch so rein, ne, wenn man so marktwirtschaftlich denkt, ja auch logisch ist. Ja. Ne? Wer weiterkommt, der setzt sich durch.
Naja, wobei bei Corona war es ja so, die haben erst, haben die sich verbreitet und dann wurde das Opfer erst krank. Ne? Das ist ja das Schlimme auch gewesen. Ne? Man war ja schon ansteckend, bevor man die ersten Symptome bekommen hat. Und dadurch ist die Verbreitung ja dann auch also gar nicht mehr zu stoppen gewesen. Also in dem Moment, als das klar war, und das war, glaube ich, schon im Februar 2020 klar, dass es ungefähr 12 bis 24 Stunden Zeitfenster gibt, wo man schon ansteckend ist und noch symptomfrei ist, dann war klar, das lässt sich nicht aufhalten. So. Und natürlich sagt man auch so, also ich hatte das auch so im Kopf, irgendwie von meiner ganzen Biowaffengeschichte her, also Mutationen machen dich entweder ansteckender oder krankheitserregender. So, ne? Dass es so ein Trade-off ist. Also entweder ist die Krankheit schlimmer oder ist das Ganze ist ansteckend. Das ist aber kein Muss. Ne? Das kann auch mal beides passieren. Das kann auch sehr ansteckend sein und tödlich sein. Also Pocken ist so ein Beispiel dafür. 30% der Menschen sterben auf jeden Fall an den Pocken, an der Pockeninfektion. Und es ist unfassbar ansteckend. Also es gibt eigentlich kaum was noch ansteckender ist als Pocken. Also insofern gibt es schon auch, dass es in beide Richtungen gehen kann. Und für das Virus ist es dann egal, wenn es sich schon verbreitet hat und das Opfer da erst danach stirbt. Also insofern, das war alles unklar. Und ich glaube, aus dieser Angst, aus dieser Unsicherheit haben viele dann einfach sich an extrem rigide Regeln gehalten. Und dann war jeder Abweichler, war dann gleich irgendwie schon die Pest und der Feind und so. Also da haben wir gesamtgesellschaftlich, glaube ich, nicht souverän reagiert, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, souverän zu reagieren in solchen Situationen. Ich finde das richtig, das jetzt aufzuarbeiten und dann muss man auch mal eingestehen, diese und jene Regel war einfach völlig bescheuert und ging so überhaupt nicht und so, muss man daraus lernen.
Ja, ich sehe das ähnlich wie Sie, nur was ich mich hier frage ist, Sie haben als Begründung dafür die Angst genannt, da würde ich zustimmen, aber 2 Jahre lang? Weil irgendwann hatten wir ja die Forschungsdaten. Irgendwann wussten wir ja, okay, gut, so entwickelt sich das, so funktioniert das. Und da hätte man doch theoretisch schon ein bisschen früher anfangen können, so gegenzusteuern.
Ja, und dafür braucht es aber eine Souveränität, die auch schwer ist. Also zu sagen, okay, jetzt sind das die Fakten, jetzt können wir hier mal lockern, da mal lockern und so. Das hat sich vorher, also die ganze Rigidität, die fing ja ganz früh an. Also ich meine, wenn ich mich erinnere, der allerersten Lockdown vor Ostern 2020, wo dann ja schon auf die Straße gehen, irgendwie, also in Italien zum Beispiel, da wurde jeder, der einkaufen ging, da wurde in die Einkaufstüte geguckt, ob er wirklich für eine Woche eingekauft hat und nicht und so. Also so, und das heißt, da hatte man ganz am Anfang diese Phase der totalen Rigidität. Und da gab es natürlich auch schon den Protest und Widerstand und da waren dann die Fronten so verhärtet. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass sozusagen, ne, da hat man sich eingemauert gehabt und aus diesen Mauern ist man nicht so schnell wieder rausgekommen.
Das ist interessant, das ist praktisch so, ja okay, jetzt haben wir das angefangen, jetzt müssen wir es irgendwie durchbringen, diese Mentalität.
Ja, ich kenne das ja auch aus anderen Bereichen, also nehmen Sie sich Journalismus, so, ja. Ne, wenn dann überall auf den Titelseiten irgendwie steht Fakt A, so ist das jetzt und 2 Wochen später kommt dann raus, ist vielleicht nicht so. Glauben Sie, das steht alles wieder auf den Titelseiten? Auch Journalisten sind ganz schlecht da drin, natürlich sind sie schlecht da drin, öffentlich zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben oder sagen dann immer, naja, es gibt immer noch die andere Interpretationsmöglichkeit, damit retten sie sich raus. Also nee, dass man da so, wenn man sich einmal festgelegt hat auf eine Spur, fällt es den meisten Menschen noch schwer, da wieder rauszukommen.
Ja, das ist aber wirklich so, da muss ich auch sagen, so da machen die Kollegen es sich manchmal auch ein bisschen einfach, wenn es zum Beispiel um die Gegendarstellung geht. Ne? Da haben sie dann eine große Meldung auf dem Titel, Günther Jauch, Wohnungsbrand und so. Und die Gegendarstellung steht dann irgendwo auf Seite 5 ganz klein am unteren Rande der Seite. Also ja, diese Fehlerkultur, die ist tatsächlich ein wichtiges Thema, sowohl politisch als auch journalistisch. Sie kandidieren jetzt für den linken Vorsitz mit Anfang 60. Was wünschen Sie sich denn von sich selbst in dieser Rolle? Und hätte man nicht sagen können, wir hatten davor jetzt Schirdewan und Wissler, 2 jüngere Kollegen, da müsste jetzt eigentlich noch mehr Jugend nachkommen. Man könnte ja sagen, sie sind schon ein bisschen das alte Eisen der Partei.
Ja, ich habe das auch immer gesagt. Also ich bin 63 und ihr wollt mit mir Erneuerung machen? Und auf der anderen Seite...
Sie sagen das so, es war gar nicht Ihre Idee, für den Vorsitz zu kandidieren.
Doch, schon. Nee, nee. Oh ja. Das
Also das kann nur ich alleine entscheiden. Also meine Frau und ich haben das entschieden und fanden das beide richtig und ich mache das auch. Aber trotzdem habe ich so gedacht, also ist ja nun auch ein bisschen komisch. Und auf der anderen Seite, also es ist auch gut, dass ich das nicht alleine mache. Wir werden in der Doppelspitze sein und Ines Schwertner, die jetzt kandidiert, die ist dann deutlich, deutlich jünger, die ist halb so alt wie ich. Das heißt, dadurch haben wir eine Mischung. Und ich habe natürlich bestimmte Erfahrungen, die jetzt bei so einem Erneuerungsprozess helfen. Und das ist das, was wir schon hatten. Also ich habe bei Greenpeace Kampagne gelernt, ich habe bei der UNO Diplomatie gelernt. Und das sind so Dinge, die braucht man wahrscheinlich in diesem Job auch.
Ist denn, also, wann können wir denn damit rechnen, dass die Linke diese, also, es ist ja immer noch so, wenn man sich jetzt auch durchliest, was Schirdewan und Wissler geschrieben haben, als sie verkündet haben, nicht nochmal zu kandidieren auf den Vorsitz und ihre Ämter niederzulegen. Also man hat ja immer noch das Gefühl, da ist immer noch viel innerhalb der Partei, was gekittet werden muss. Wann können wir denn damit rechnen, dass dieser innere Erneuerungsprozess abgeschlossen ist, damit das passieren kann, was ja nach dem Ausstieg von Sarah Wagenknecht öfter gepostet wurde, so jetzt können wir endlich richtig linke Politik machen.
Also, so ein Prozess ist ja nie abgeschlossen, ist ja logisch. Aber ich glaube, dass es die Talsohle jetzt erreicht ist. So, und ich bin mir sicher, dass wir schon im nächsten Jahr eine ganz andere Linke sehen werden. Das eine ist ja, dass es bei Linken immer so ist: Gib mir 100 Linke und du hast 200 verschiedene Meinungen. Das ist ja auch richtig so, ne? Weil also wir wollen ja was verändern und sind überzeugt davon und setzen uns denn für das, was wir denken, ein. Deswegen ist es ja anders als bei Rechten. Die wollen einfach nur Geld machen und denen ist völlig egal, wie sie da hinkommen. Hauptsache, sie machen Geld. So. Und das ist bei uns natürlich, sind alles so Überzeugungstäter. Das macht es nicht einfach. Die Frage ist ja, wie du damit umgehst. Und zuletzt war das eben lange so, dass einfach unterschiedliche Meinungen einfach in die Öffentlichkeit geblasen wurden. Und dadurch wusste man bei der Linken nie so richtig, hey, meinen Sie jetzt A, B oder C, Hü oder Hott? Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt ändern müssen. Und da merke ich aber in ganz großen Teilen der Partei eine große Bereitschaft, weil klar ist, so kommen wir nicht weiter. Das wird jetzt intern ausdiskutiert, wird nach außen mit einer Stimme gesprochen. So, das hat früher auch so funktioniert in der Linken, das wird jetzt auch wieder so funktionieren. Und das andere ist, das Feuer ist ja da. Wie gesagt, ne, es sind so viele tolle Leute da, die jetzt von unten schon so einen Erneuerungsprozess machen, die das vor Ort machen. Also da sehe ich wirklich Gutes auf uns zukommen. Und wenn es dann mal Streit gibt, dann hoffen wir, dass wir den nicht zu sehr in der Öffentlichkeit austragen. Aber ich glaube, das bekommen wir hin.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem an so einer Linken, dass sie eben teilweise so unfähig sind zum Chorgeist. Das ist ja einerseits genau das Schöne, auf der anderen Seite muss man sagen, die CDU kriegt es besser hin, im Zweifelsfall den
Genau.
Leuten hin zu sagen, jetzt haltet mal alle den Mund, wir vereinen uns jetzt hinter Friedrich Merz oder Angela Merkel oder wen auch immer.
Ja, das ist doch ganz einfach. Wenn ich machtgeil bin, dann kann ich Macht durchsetzen. So. Und dann werden die anderen ruhig gestellt und wer nicht mitmacht, fliegt. So läuft es ja bei denen, ne? Wer einmal ausschert, hat keine Chance. Und deswegen gibt es da irgendwie einen ganz großen Zusammenhalt immer, ne? Weil sie alle an die Macht wollen. Das ist bei den Linken ja anders. Wir machen das als Überzeugungstäter. Aber trotzdem kann man das natürlich besser und schlechter machen. Zuletzt haben wir es schlechter gemacht. Und ich bin mir aber sicher, dass viele mittlerweile verstanden haben, ab jetzt gemeinsam oder gar nicht mehr. Und dieses gar nicht mehr wäre schlimm.
Ja, das wäre tatsächlich schon. Nun haben Sie ja gesagt, Sie waren bei den letzten Wahlen unerfolgreich. Und da muss man ja sagen, so, man kann ja sagen, hey, 13,5% oder 13% waren es, glaube ich, in Thüringen, sind ja trotzdem kein schlechtes Ergebnis. Das ist immer noch eines der stärksten Kräfte. Auch in Sachsen war die Linke in Sachsen drin? Ich glaube ja, ne?
Naja, die ist
Die hat die
reingekommen wegen
gut.
der beiden Direktmandate in
Ah ja.
Leipzig. Ansonsten
Na,
waren sie bei 4, etwas, ja.
aber in Thüringen war ja das Ergebnis jetzt auch immerhin zweistellig.
Ja.
Natürlich ändert sich diese Betrachtung, wenn man überlegt, dass bei der Landtagswahl davor in Thüringen die Linke bei 31% waren. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie mobilisiert die Linke heute ihre Wähler? Für viele hieß es ja lange Zeit, die Linke sei vor allem im Osten auch eine Protestpartei und jetzt sei die Linke als solche abgelöst worden von der AfD. Ist das so?
Also Protestpartei, stimmt, waren wir, aber das ist nicht die alleinige Begründung, weil Protestpartei ist man nur ein- oder zweimal. Das ist bei der Linken, gerade bei der PDS im Osten, schon lange vorbei. Nee, sie war auch Ostidentität und ich glaube, die Ostidentität ist auch ein Stück weit von der AfD abgelöst worden, aber auch von BSW jetzt.
Und dann ist natürlich immer die Frage bei so einer Wahlentscheidung, das wissen Sie ja von sich selbst, ne? Warum will ich jetzt diese und nicht jene Partei? Das ist ja nicht ein Faktum oder eine Position, sondern es ist ja eine Mischung aus Personen, eine Mischung aus Positionen und dann kommt ja immer darauf an, was liegt bei mir gerade oben? Und als die Linke sehr stark war, über oder bei 12% im Jahr 2009, da haben ganz viele die Linke gewählt aus dem Ding raus, weil bei ihnen liegt das Portemonnaie gerade oben, ne? Hartz IV, die ganzen Ungerechtigkeiten, Reallohnsenkung. Und die haben gesagt, läuft sozial so ungerecht hier, dafür wähle ich die Linke. Und Gregor Gysi erzählt immer die nette Geschichte, dass bei einer Wahlkampfveranstaltung kam da mal jemand und sagte, bei Asyl habt ihr eine Meise, aber ich wähle euch. Weil bei den Menschen in dem Moment eben nicht der Rassismus oben lag, sondern das Portemonnaie. Und ich glaube, das hat sich jetzt gedreht. Und das ist eben auch das, weswegen ich so wütend bin auf CDU und auf die Ampelparteien irgendwie. Die führen diese ganze Migrationsdebatte mit und führen dazu, dass bei den allermeisten Menschen die Migrationsfrage ganz oben liegt und dann also die eh erstmal rassistisch drauf sind. Für die ist das denn in dem Moment wahlentscheidend. Aber ich glaube, sowas lässt sich auch wieder drehen, dass dann irgendwann was anderes oben liegt.
Genau, ja, zumal es ja auch so ist, dass die zum Beispiel jetzt die CDU oder die SPD keine nennenswerten Alternativlösungen finden als das, was die AfD ja fordert, was sehr plumpes und sehr einfaches ist, ne? Die müssen alle irgendwie weg. Also egal, so die kommen hier an, die müssen sofort wieder weg. Also, es ist ja wahnsinnig primitiv. Und es ist ja eigentlich genau ein Blasen in das gleiche Horn, was wir dann da teilweise so erleben, auch von Parteien, die an der Regierung sind, was natürlich nicht dazu führt, das ist ja, glaube ich, der Wunsch, das ist dieser opportune Wunsch, so, okay, gut, vielleicht können wir das Thema dann der AfD wegnehmen. In Wahrheit gießt man nur Wasser auf die Mühlen dieses Themas der AfD und stärkt damit im Endeffekt sie. Welche Themen können die Linken jetzt setzen innerhalb der nächsten Jahre, die vielleicht diesen Trend wieder umdrehen? Also gerade in der Migrationsdebatte finde ich horrend, wie darüber debattiert wird.
Ja, wir müssen über die wahren Ursachen sprechen. Und das ist immer wieder die soziale Frage. Es wurde in den letzten 30 Jahren so unfassbar viel Geld von unten nach oben geschaufelt. Also ich bin noch aufgewachsen in Deutschland. Da war es klar, dass man von seinem Einkommen eine vernünftige Wohnung bezahlen kann, dass man sich keine Sorgen machen musste, ob ich die Heizungsrechnung bezahlen kann oder damals waren es noch die Kohlerechnung. Das ging auch in der Arbeiterfamilie. Das war überhaupt kein Problem. Und die Bahn war pünktlich und die Postfiliale gab es im Ort. So.
Und was noch
Und
dazu
durch
kommt, es war ja auch lange Zeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass es einem irgendwann besser gehen würde als seinen Eltern.
Genau so. Und dann kam die neoliberale Politik, die alles privatisiert hat, die wirklich Filetstücke verscherbelt hat, wo immer mehr sozusagen an Gewinn rausgezogen worden ist und die ganze Daseinsvorsorge wurde kaputtgespart. So. Dann wurden die Renten gekürzt, die Krankenhäuser wurden in private Hand gegeben. Und natürlich haben jetzt ganz viele Menschen das Gefühl, das funktioniert vieles nicht mehr, weil es auch so ist. So, ich war ja im Wahlkampf unterwegs, dann ist man in einem Ort wie Greiz in Südthüringen. Da haben sie dann keine Postfiliale mehr und der öffentliche Nahverkehr liegt natürlich am Boden und. So. Und das ist einfach eine Folge von unsozialer Politik und deswegen müssen wir absolut ins Zentrum eine soziale Politik stellen. Wobei mir immer wichtig ist, das eine ist, zurück zur klassischen Sozialpolitik. Ne? Das ist sozusagen die alte SPD-Forderung, sage ich mal. Und immer einen Schritt weitergehen. Das Beispiel, was wir vorhin hatten mit Wohnen und Mieten. Das eine ist ein Mietendeckel, das andere ist aber langfristig dafür zu sorgen, dass Grund und Boden in Gemeinschaftshand sind. Das ist Sozialismus. So, und das finde ich aber total richtig. Dafür muss ich nicht bei Sozialismus gleich an die DDR denken, sondern daran, dass alles, was zentral wichtig ist, uns allen gemeinsam gehört und niemand verdient an meiner Miete, niemand verdient an meiner Heizkostenrechnung und niemand verdient am Krankenhaus.
Wie realistisch ist denn dieses Szenario überhaupt, dass ein Staat, wenn wir uns die Verwaltung angucken, sehen wir ja, was er jetzt schon alles nicht so unter einen Hut bekommt. Ist es denn realistisch, dass das funktioniert, dass man ihm dann noch all das zusätzlich aufbürdet?
Ja, braucht man natürlich die entsprechenden Leute für. Ich meine, wir hatten ja einen Staat, der hat funktioniert. Und dann kam das war ja immer die neoliberale Erzählung, der Staat kann nicht wirtschaften, die Beamten sind alle faul, deswegen müssen wir das in private Hand geben, damit es endlich wieder funktioniert. Das ist ja total gelogen gewesen. Natürlich hat das funktioniert. So, war doch eine Erzählung, auf die dann alle reingefallen sind. Und niemand hat sich die Frage gestellt, vorher hat an dem Krankenhaus niemand verdient. Jetzt werden da Milliarden für Aktionäre rausgezogen. Woran kann es liegen, dass wir nicht genug Ressourcen haben im Gesundheitssystem?
Also, das ist ja eigentlich eine völlig absurde Überlegung, dass jemand Geld aus dem Gesundheitssystem zieht und sich privat bereichert. Das ist nur durchgesetzt worden nach dem Motto, der Staat kann nichts. Aber das halte ich für komplett gelogen. Der Staat kriegt das natürlich hin.
Ja, und vor allem, dass diese neoliberale Erzählung ja immer noch so stark ist, das hängt ja auch viel mit ja eigentlich Wunschdenken zusammen, nicht wahr? Also so der Trickle-Down-Effekt ist ja seit Jahrzehnten nichts als Wunschdenken. Die Hoffnung, dass wer mehr Geld verdient, dann auch mehr Geld wieder zurück ins System reinpumpt, stellt sich nach und nach immer mehr als Wunschdenken heraus. Wer Millionen verdient, gibt nicht zwangsläufig Millionen aus. Die legt ja hoch, der bildet sich Rücklagen und wer sich keine Rücklagen bilden kann, ist der Mittelstand, der das Geld, was er verdient, auch so eins zu eins wieder ausgibt, weil die Lebenserhaltungskosten so gestiegen sind. Und ich frage mich immer so, es muss doch irgendwann der Moment kommen. Ich habe vor einer Weile auch immer, also ich merke auch immer wieder, wenn ich so mit Leuten spreche, die eher rechts sind, dass sie immer so ganz kurz davor sind, das zu erkennen und dann aber wieder umkippen in irgendwie ihre Stereotype. Wie kann es denn gelingen, dass man die Menschen tatsächlich da packt, wo es weh tut und sie ihnen zeigt, so, es ist gar nicht so kompliziert. Das Problem ist doch offensichtbar.
Naja, das ist natürlich auch schwer, gegen jahrzehntelange Propaganda anzukämpfen, ne? Also dieser Trickle-Down-Effekt, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Das dauert lange, ehe man sowas, was man jetzt 50 Jahre gelernt hat, auch wieder aus dem Kopf herauskriegt. Das ist ja logisch. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon. Ich finde, alle Zahlen, die es so gibt, zeigen das auch, dass die große Mehrheit der Menschen in Deutschland, die will nicht Ellenbogen, die will Solidarität. So, und das äußert sich natürlich auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Aber ich meine, all die Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer, die das in ihrer Freizeit machen, die Schiedsrichterinnen und ich weiß nicht, es gibt ja tausend solche ehrenamtlichen Tätigkeiten oder dass man der Nachbarin natürlich irgendwie die Einkäufe die Treppe hochträgt und so weiter. Ich glaube, ganz viele Menschen sind total bereit, auch sozusagen zu geben, für was Gemeinsames. So. Und also wir als Linke nennen das Solidarität. Viele anderen würden es gar nicht Solidarität nennen, aber es ist ja das gleiche Gefühl dahinter. Und das herauszukitzeln, das zu aktivieren und zu sagen, das geht nicht nur mit deiner Nachbarin, das geht auch gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, das funktioniert. Wir haben das ja 2015, als hier so viele Migrantinnen ankamen, gab es ja eine unfassbare Solidaritätswelle. Ich meine, die war dann so groß, dass selbst die Bild-Zeitung gezwungen war, das hochzujubeln. So, und das heißt, es gibt Momente, da kann man das rauskitzeln, da kann man so ein Gemeinschaftsgefühl auch hinbekommen. Und ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein, diese Menschen zu erreichen. Dann gibt es die, die wollen Ellenbogengesellschaft, die wollen irgendwie treten, damit sie selber hochkommen. Okay, die sind in der Minderheit, die werden mich nie wählen, das sollen sie auch gar nicht, aber die anderen 70%, die möchte ich erreichen.
Entschuldigung, Sie haben gerade diese Solidaritätswelle erwähnt. Man muss aber auch der Fairness halber sagen, die ist dann relativ bald auch wieder abgeebbt. Und mittlerweile ist es ja ein sehr problematisches Verhältnis, weil ich glaube, viele Leute unterschätzt haben, dass nach der Willkommenskultur auch eine Kultur von wir zeigen dir mal, wie das alles hier funktioniert, kommen muss. Also, ne, das ist ja de facto so, wir schauen uns an, dass diese ganzen Flüchtlinge immer erstmal irgendwo abgestellt wurden und sich dann so ein bisschen selbst überlassen waren. Dementsprechend ist ja die Frage, also eine Welle der Solidarität ist schön und es ist ja schön, wenn man diese Momente herauskitzeln kann, aber wie kann man dafür sorgen, dass das nicht nur einfach Wellen sind, sondern dass das ein Grundgefühl ist von, wir sind füreinander verantwortlich und wir müssen auch uns nicht nur in einem gewissen Moment zueinander bekennen, sondern durchgehend.
Ich glaube, das Gefühl ist da. Dann gibt es aber natürlich auch berechtigterweise das Gefühl, okay, das war jetzt ein großer Angang, das haben wir gemeinsam einmal Hauruck gemacht. Und dann ist es aber auch die Aufgabe des Staates, das zu übernehmen. So, deswegen sind wir auch als Linke für einen starken Staat, der dann solche Strukturen auch aufbauen und übernehmen kann. Und diesen politischen Willen gab es ja gar nicht. Ich meine, das ist ja bis heute. Ich finde das nach wie vor absurd, dass es hier Kommunen gibt in Deutschland, die sagen, wir können noch mehr aufnehmen, gibt uns mehr. Und dann bekommen sie nicht mehr, weil sozusagen anderswo das als Problem aufgemacht werden soll, ne? Und Drucksituation erzeugt werden soll. Das heißt, ich finde das eine völlig berechtigte Erwartung dann auch der Bevölkerung zu sagen, so das können wir eine Zeit lang hier mit Eigeninitiative machen, aber am Ende braucht es eine staatliche Struktur, die übernimmt. Und das wurde eben versäumt.
Das ist auf jeden Fall richtig. Nun ist es ja so, dass das so stark versäumt wurde, dass ich mir die Frage stelle, so kriegt man das je wieder gekittet? Also die Ressentiments sitzen ja wahnsinnig tief. Wir haben Leute, die die ganze Zeit von Angst reden, von Angst, die sie empfinden, Angst, nachts im Dunkeln rauszugehen. Da ist so viel Angst, da ist so viel Emotion. Kriegt man das wieder auf ein Level, wo das möglich wird, dass man diese Angst beiseite lässt und dem Gegenüber nicht mehr begegnet als potenzielle Gefahr, sondern als Mensch, eben insbesondere dem migrantischen Menschen so begegnet? Weil viele Leute sagen ja immer so, ich fürchte mich so sehr, nachts einem Moslem zu begegnen. Und das ist ja völlig irrational. Und wenn man da nicht wieder rauskommt, dann lohnen sich ja alle Bemühungen nicht.
Ja, ich würde mal so sagen, die Hälfte der Bevölkerung hier in Deutschland fürchtet sich nachts einem Mann zu begegnen.
Ja.
Auch darüber könnten wir dann jetzt anfangen zu reden. Also wenn sich Frauen wünschen, lieber einem Bären als einem Mann zu begegnen, sagt das auch sehr viel über die Gesellschaft aus. Und natürlich muss man daran arbeiten. Das ist eine langfristige Arbeit.
Ich frage mich generell so, diese ganzen, wir reden immer mehr von der Spaltung der Gesellschaft und das ist ja auch so. Es ist in den letzten Jahren immer auch erbitterter geworden. Ich frage mich manchmal, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, das wieder aufzulösen oder ob das mittlerweile so verhärtet und so verbissen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das viel mit der Medienlandschaft zusammenhängt, dass es da kaum noch einen Weg raus gibt. Wie blicken Sie jetzt auf die nächsten Jahrzehnte? Ich meine, wir erleben gerade sich anbahnende Hochwasser zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wieder in ganz Europa. Also es gibt ja neben den gesellschaftlichen Krisen auch die weltlichen Krisen. Haben Sie da Hoffnung oder sind Sie desillusioniert zynisch?
Nee, ich bin da total hoffnungsvoll, aber die Frage ist eben, ob man es schafft, also diese Art von Politikerkaste, die von eigenen Fehlern ablenkt und deswegen immer Sündenböcke sucht und deswegen und diese Polarisierung vorantreibt, wenn wir die schaffen, loszuwerden. Also im Moment ist es, glaube ich, nichts, was von unten aus der Gesellschaft kommt, so eine Art von Spaltung, sondern da wird einfach brutal gnadenlos für den eigenen Machterhalt oder um an die Macht zu kommen, werden hier Pflöcke reingetrieben oder Spaltung in die Gesellschaft und so. Das ist, glaube ich, ganz viel von oben gemacht. Und ich habe da ganz große Hoffnung, dass eigentlich die Menschen hier anders drauf sind. So, wie gesagt, ich glaube, die große Mehrheit möchte solidarisch leben und nicht gegeneinander. Die große Mehrheit möchte auch pazifistisch leben und nicht militaristisch, und dann ist es eine Frage von, wie greift eine Führungskaste in unserem Land das auf oder inwieweit benutzt sie für das eigene Fortkommen dann eben diese Spaltungstendenzen. Habe ich ganz, ganz große Kritik wirklich an allen anderen Parteien hier, dass sie eigentlich entweder bewusst und gezielt oder teilweise unbewusst aus Dummheit diese Spaltung vorantreiben. Das müssen wir wirklich ändern. Das gab auch mal Zeiten, da war das nicht so in Deutschland oder auch in Europa. Ich meine, wenn ich mich an das skandinavische Modell erinnere, das war von oben bis unten erstmal auf Solidarität und Gemeinschaft angelegt. Auch das hat sich da natürlich geändert, aber es geht.
Also ein Beispiel so für mich, dass wir die Solidarität wirklich verlernt haben, ist ja, dass wir zum Beispiel einen Finanzminister haben, der ums Biegen und Brechen sich bei so ein paar popligen Bürgergeldbetrügern auslassen möchte, während er völlig ignoriert die Milliarden, die verloren gehen durch Steuervermeidungsstrategien. Also das ist so ein Pflock vorm Kopf muss man erstmal haben. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Aber das ist ja auch
Das
nochmal.
ist kein Flock vor den Kopf. Der
Ja gut,
will, er
das ist
will das.
Klientelpolitik, ja.
Ja, er will das. Er findet es genau richtig, dass Reiche reicher werden und Arme ärmer bleiben.
Genau, vielleicht ist man da, vielleicht lege ich da ein bisschen zu hohe Grundwerte an Menschlichkeit an. Aber das ist ja dann immer, wo wir gerade das Thema gesagt haben, da heißt es ja dann immer, ja, das ist ja alles von der Idee her sehr schön, ne? Die Politik der Solidarität, aber dann heißt es so, das kostet aber natürlich auch alles Geld, ne? Und wenn wir über Solidarität reden, jetzt in Bezug auf ne, Arm und Reich, dann ist es so, okay, ja gut, wir können natürlich jetzt Reiche mehr versteuern, aber dann gehen diese Leute. Und auch, ja, wir müssen uns mehr füreinander interessieren, wir brauchen ein Gesundheitssystem, das alle mehr einbezieht. Ja, das kostet aber alles Geld und das Geld wollen die Leute dann am Ende doch nicht bezahlen. Ist das so oder kann man da auch sagen, so, ja, okay, das kostet dann halt Geld, aber das ist ja auch eine Investition in die Zukunft, die sich auch auf lange Sicht lohnt.
Also ganz ehrlich, die Reichen kosten uns gerade mehr Geld als die Armen. Was da an Geld hochgeschaufelt worden ist. Ich meine, allein dadurch, dass noch unter Kohl damals die Vermögenssteuer abgeschafft worden ist, sind das, wie viel waren das? 380 Milliarden Euro durch die Lappen gegangen. Ist doch unfassbar, was denen einfach geschenkt wurde. So, und das ist nicht einzusehen. Also ich finde ja diese Parole, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Die stimmt total. Und also was würde das denn diese Milliardäre kratzen, wenn man ihnen 9/10 ihres Vermögens wegnimmt? Sie können sich genauso viel kaufen vorher, sie können genauso in Saus und Braus leben. Nichts verändert sich für sie. Und für Hunderttausende oder Millionen andere Menschen verändert sich ganz viel. Also ich finde das wirklich unfassbar, immer zu sagen, wir können uns kein besseres Gesundheitssystem leisten. Doch, wir konnten uns das in den 60er, 70er, 80er leisten. Und wir konnten uns eine bessere Rente leisten. Das ging alles. Es wird halt dann eng, wenn man das ganze Geld nach oben schaufelt.
Absolut, absolut. Es gibt also einige Signale, die Sie senden wollen, ja, im Zuge dann auch Ihrer Kandidatur auf den Parteivorsitz. Sie kandidieren auf diesen Parteivorsitz zusammen mit Ines Schwertner. Wie ist das entstanden? Haben Sie sich gegenseitig gefunden? War von Anfang an klar, ja, wenn, dann machen wir es eben. Klar, es muss eine Doppelspitze geben, glaube ich. Aber wie haben Sie beide zueinander gefunden?
Ja, das ist Zufall. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir haben eine Doppelspitze, ein Mann, eine Frau. Das heißt, wenn ich kandidiere, dann kandidiere ich gegen andere Männer, falls sie auch kandidieren sozusagen. Und dann wird eine Frau dazu gewählt. Also es war es auch, gab es auch schon mal, dass sozusagen mehrere Frauen und mehrere Männer zur Auswahl standen. Und dann ist Zufall, was nicht Zufall, sondern Willen des Parteitags, was am Ende da zusammengeführt wird. Und nun ist es so, dass ich der einzige Mann bin, der bis jetzt kandidiert, jedenfalls Stand heute, und Ines ist die einzige Frau. Der Parteivorstand der Linken hatte schon im August beschlossen, gesagt, also alle, die kandidieren wollen, die mögen sich doch bitte bis zum 8. September erklären. Dann kann man nämlich auch noch die Leute vorstellen in den Bundesländern und so weiter. Und bis jetzt sind eben Ines und ich die Einzigen. Und nach Ablauf dieses Datums haben wir dann gesagt, okay, jetzt sind wir die beiden Einzigen, jetzt werden wir es zusammen machen, ab jetzt treten wir als Team auf. Also das, so haben wir uns gefunden. Mangels Alternative, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern wir verstehen uns gut und ich glaube, wir geben ein gutes Duo ab.
Kommen wir mal so langsam zur Abschlussfrage. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was alles passieren muss, welche Akzente Sie setzen wollen. Die Abschlussfrage, die ich allen Leuten stelle, die ist identisch und die kratzt viel von dem an, was wir heute schon besprochen haben. Diese Abschlussfrage ist: Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Freundlich sein, lächeln. Und füreinander da sein, aufeinander Acht geben. So, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man das jetzt in Politikersprache übersetzt, heißt das linke Politik machen. Aber ich finde das ja, ich finde das wirklich. Ich meine, warum mache ich das denn? Ich möchte, dass wir als Menschen, und zwar alle Menschen gemeinsam, egal wo sie sind, egal was sie können und was sie nicht können und so weiter, dass sie alle ein gutes Leben haben. Und das kann dann gut klappen, wenn wir aufeinander achten und wenn wir bereit sind, wenn wir mehr haben, abzugeben. So, das ist also Ines Schwertner nennt es immer revolutionäre Freundlichkeit. Eben tatsächlich auch, man kann knallharte Positionen haben und sie trotzdem freundlich vermitteln auch. Also das ist, glaube ich, eine gute Gesellschaft. Braucht dieses Aufeinander Acht geben. Und dazu gehört auch, dass die Milliardäre dann irgendwann auch einsehen, okay, ich kann hier 99% meines Vermögens abgeben, dann geht es uns allen besser, auch als Gemeinschaft.
Und es ist eben auch die Möglichkeit, sich zu streiten, wenn ich das so raushöre bei Ihnen mit
Ja.
der radikalen Freundlichkeit, ne? Die Fähigkeit dazu und auch die Lust darauf.
Muss ja. Also ich meine, natürlich haben wir unterschiedliche Meinungen. Wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Interessen und darüber muss man sich immer streiten oder nicht streiten, man muss sich immer auseinandersetzen darüber. Und wenn es den Streit gibt, dann muss man den aber kultiviert austragen und am besten mit Mediation, damit er am Ende produktiv gelöst werden kann. Also das jetzt so zu tun, als ob wir alles Friede, Freude, Eierkuchen, das nicht. So, und man muss natürlich auch diese Milliardäre davon überzeugen, dass es auch in ihrem Interesse ist. Vielleicht auch mit Nachdruck und auch mit Gesetzeslage, aber immer auf eine Art und Weise, dass am Ende alle einsehen, nee, wir wollen hier als 82 Millionen Menschen in Deutschland und mit 8 Milliarden weltweit so zusammenleben, dass niemand unter die Räder kommt. Und das ist unser aller Verantwortung.
Vielen Dank, Jan van Aken.
Ich danke Ihnen.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.